Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, eigentlich wollte ich diese Predigt beginnen mit so einem richtig schönen, markigen Zitat über Geschwister. So ein bisschen lustig, ein bisschen scharfzüngig. Ich also ins Internet geguckt, so Zitate über Geschwister. Und ich fand Folgendes, und zwar auf allen Seiten ganz ähnlich. Geschwister sind nie alleine. Sie tragen einander immer im Herzen. Geschwister bedeuten Freunde, ein Leben lang. Geschwister sind füreinander da, geben und nehmen, lachen, trösten und weinen, Seite an Seite ein Leben lang. Und so weiter und so weiter. Ehrlich, ich mag meine Geschwister sehr, aber diese Zitate, es mag ja Familien geben, für die das stimmt. Die meisten Geschwister werden ihre Beziehungen aber wohl nicht so vollmundig beschreiben. Die Geschwisterkonstellationen sind so unterschiedlich, wie wir Menschen sind. Manche Erfahrungen haben wir eben gehört. Aber es gibt noch viele andere. Zum Beispiel, wenn es in einer Familie ein krankes oder behindertes Kind gibt. Wenn ein Kind hochbegabt ist oder wenn ein Pflegekind in eine Familie hineinkommt. Kinder, die eine besondere Aufmerksamkeit der Eltern erfordern, bei dem dann die anderen Kinder ein Stück zurückstecken müssen. Geschwister sind die Menschen, die normalerweise am längsten zu unserem Leben gehören. Und sie gehören auch dann noch zu unserem Leben, wenn wir den Kontakt schon lange abgebrochen haben. Denn sie haben unser Leben geprägt. Geschwisterbeziehungen wurden lange unterschätzt. Heute weiß man, sie haben einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung der Kinder. Mitunter kann dieser prägender sein als der Einfluss der Eltern. Mit Geschwistern lernen wir, uns zu streiten und uns zu einigen, uns durchzusetzen und uns einzufügen. Wir lernen zu teilen und vieles mehr. Übrigens, Einzelkinder lernen das natürlich alles auch, mit ihren Freunden, im Kindergarten, in der Schule, aber nicht unbedingt zu Hause. Geschwister sind aber auch Konkurrenten. Nicht nur bei der Frage, wer die größte Eiskugel kriegt oder das beste Spielzeug. Sie konkurrieren um die Liebe und Aufmerksamkeit der Eltern. Sie sind neidisch und eifersüchtig. Sie vergleichen sich, sie lachen einander aus, um den anderen zu ärgern. Sie petzen bei den Eltern. Sie müssen sich einfach ihren Platz in der Familie erobern. Und in all dem suchen sie ihre eigene Identität. Wer bin ich denn? Wie bin ich? Was kann ich? Ich bin ich. Ich bin nicht wie. Geschwister entwickeln sich zu sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten. Sie wollen sich unterscheiden und sich abheben von den Begabungen und auch dem Wesen des anderen oder der anderen. Um gesehen und bemerkt zu werden, auch um einen eigenen Platz im Herzen der Eltern zu haben. Sie wollen auf gar keinen Fall nur die zweite Ausgabe sein von der älteren Schwester oder dem älteren Bruder. Ich habe in den letzten Tagen natürlich einiges dazu gelesen und ständig fallen einem die eigenen Geschwistergeschichten ein. Meine Schwester, die Älteste in der Familie, war immer sehr ordentlich und sehr strukturiert. Mein Bruder war das absolute Gegenteil. Was ist heute? Er ist absolut ordentlich und strukturiert. Ich kann mir das nur so erklären. Als Kind musste er sich unbedingt absetzen. Heute hat er das natürlich längst schon nicht mehr nötig. Also, liebe Eltern, manches wächst sich einfach später noch aus. Je weniger Altersunterschied zwischen den Kindern ist, desto mehr müssen sie sich unterscheiden von dem anderen. So hat man zum Beispiel herausgefunden, dass Zwillinge, die in einer Familie aufwachsen, unterschiedlicher sich entwickeln als Zwillinge, die in unterschiedlichen Familien aufwachsen. Da sind sie ähnlicher, weil sie sich nicht voneinander absetzen müssen. Aber die Unterschiede zwischen den Geschwistern können auch bewirken, dass man einander wenig versteht oder schlimmer, dass es Zerwürfnisse gibt. Man neidet dem anderen, dass die Eltern sie oder ihn lieber hat oder hatte, dass sie bevorzugt wurde, er die besseren Möglichkeiten im Leben bekommen hat. Man will das nicht mehr mit ansehen müssen oder auch nicht die milden Kommentare des anderen hören. Und doch bleibt es ein Stachel, etwas, das in uns rumort, das man letztlich nicht los wird, wenn man es nicht schafft, sich mit der eigenen Familiengeschichte zu versöhnen. Ich möchte Ihnen heute von einer Geschwistergeschichte erzählen, die wir ziemlich weit vorne in der Bibel finden. Zwillinge. Unterschiedlicher konnten sie nicht sein. Einer mit allen männlichen Attributen von Stärke und Wildheit ausgestattet. Der andere, eher, also der starke Stolz seines Vaters. Der andere eher klug, etwas verschlagen, mehr häuslich, Liebling der Mutter. Jakob und Esau. Von Mutterleib an, so wird es erzählt, ist Jakob neidisch auf seinen Bruder, weil der der Erstgeborene ist und damit erbberechtigt war. Jakob konnte sich damit einfach nicht abfinden. Er überlistet seinen Bruder und seinen im Alter erblindeten Vater und erschleicht sich das Erbe und den Segen des Vaters. Als Esau das mitbekommt, ist er so wütend, dass er Jakob töten will. Also muss Jakob fliehen. Nichts kann er mitnehmen von dem, was er doch eigentlich sich jetzt erschlichen hatte. Denn mit den Herden konnte er nicht fliehen. Ohne alles flieht er, um zu überleben. Bis heute kann das ja manchmal das Beste sein, dass Geschwister sich aus dem Weg gehen. Wenn die Unterschiede zu groß sind oder wenn es darum geht, dass Einzelnen Unrecht geschehen ist, wie zum Beispiel bei Erbauseinandersetzungen, da kann es gut sein, sich zu trennen, jedenfalls für einige Zeit. Auf seiner Flucht fällt Jakob in einen tiefen Schlaf. Er träumt von einer Leiter, die Himmel und Erde verbindet. Und als er aufwacht, sagt er, Gott ist hier und ich wusste es nicht. Dieser Satz ist für mich unglaublich wichtig. Natürlich war der Betrug Mist. Aber Gott lässt sich von unserer Unfähigkeit Beziehungen zu leben oder Ungerechtigkeiten auszuhalten, nicht davon abhalten, uns durch unser Leben zu begleiten, über alle Umwege, in alle Sackgassen hinein. Er geht mit. Er bleibt bei uns. Er begleitet Jakob, den Betrüger und uns. Betrug bleibt für Jakob ein Lebensthema, denn jetzt wird er betrogen. Er ist bei seinem Onkel Laban, verliebt sich in die jüngere Tochter. Da er aber jetzt ein armer Schlucker ist, muss er 7 Jahre um sie dienen. In der Hochzeitsnacht wird ihm die ältere Schwester untergejubelt. So musste er nochmal 7 Jahre um seine Rahel dienen. Endlich war er aus diesem Dienst entlassen und was ist jetzt? Er betrügt seinen Onkel und bringt ihn um den Großteil seiner Herden. Reich geworden und im Unfrieden mit Laban wagt Jakob den Rückweg in seine Heimat. Im fortgeschrittenen Alter ist ihm klar, dass es noch etwas in seinem Leben gibt, das offen geblieben ist. Der Betrug an Esau und die Trennung. Wenn er irgendwann im Frieden sterben will, das weiß er, muss er reinen Tisch machen. Er muss Esau noch einmal begegnen. Er muss sich entschuldigen. Nur wie? Und wie wird Esau das aufnehmen? Er merkt, er muss zuerst einmal mit sich selber klarkommen, sich mit seiner eigenen Geschichte versöhnen, bevor er sich mit seinem Bruder versöhnen kann. Kurz vor einer möglichen Begegnung der beiden heißt es in der Bibel, im ersten Buch Mose im 32. Kapitel folgendes.
Mitten in der Nacht stand Jakob auf und führte seine beiden Frauen, seine beiden Nebenfrauen und seine 11 Söhne an einer seichten Stelle über den Fluss Jabbok. Auch seinen ganzen Besitz brachte er auf die andere Seite des Flusses. Nur er allein blieb zurück. Auf einmal war da ein Mann, der mit ihm rang bis zum Morgengrauen. Der Mann merkte, dass er Jakob nicht bezwingen konnte. Da gab er ihm einen Schlag auf die Hüfte und Jakobs Hüftgelenk renkte sich aus, während die beiden miteinander rangen. Schließlich sagte der Mann: Lass mich los, denn es beginnt bereits zu dämmern. Aber Jakob entgegnete: Ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Wie heißt du? Fragte der Mann. Jakob, bekam er zur Antwort. Von nun an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, sagte der Mann. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob bat ihn: Sag mir doch auch, wie du heißt. Aber der Mann entgegnete: Warum fragst du mich nach meinem Namen? Dann segnete er Jakob. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob aus. Darum gab er dem Ort den Namen Penuel, was heißt Angesicht Gottes. Als Jakob Penuel verließ, ging vor ihm die Sonne auf.
Jakob muss den Fluss überqueren. Im Traum bedeutet die Überquerung eines Flusses oft Übergang in eine neue Lebensphase. Und so ist es bei Jakob auch. Nur ist es eben kein lockerer Spaziergang, sondern Jakob muss einen Kampf bestehen. Da ringt Jakob mit einem Mann. Und es bleibt ein bisschen unklar, was das eigentlich ist. Ist es ein Mann? In der Kunst wird er oft als Engel dargestellt. Oder ist es Gott? Ich glaube, die Auseinandersetzung ist auf unterschiedlichen Ebenen. Die eine Ebene ist, dass er mit sich selber ringt. Er ist an einem Punkt, wo er sich selber begegnen muss. Seiner dunklen Seite, seiner Hinterhältigkeit und seiner Schuld. Der Punkt, wo er nicht mehr sagen kann, naja, meine Mutter hat mich doch überredet, dass ich meinen Bruder betrüge. Oder es war ja nur gerecht, dass ich auch was abkriege und nicht der andere das ganze Erbe kriegt. Oder. Als Erwachsene ist es unsere Aufgabe, irgendwann nicht mehr zu sagen, meine Eltern haben aber oder meine Geschwister sind schuld oder die Situation war schuld. Sondern mit all dem müssen wir unser Leben finden uns mit unserer Geschichte versöhnen, damit wir aus dem, was wir haben, das Beste machen können. Sonst bleiben wir immer das zu kurz gekommene Kind. Es ist unsere eigene Verantwortung, nicht mehr in der kindlichen Haltung zu bleiben, sondern als Erwachsene zu reagieren. Ich habe mich in unserer Familie lange zu kurz gekommen gefühlt. Ich musste als Erwachsene einen langen Prozess durchlaufen, an dessen Ende ich feststellen musste, dass meine Geschwister ganz ähnliche Gefühle hatten, dass sie an bestimmten Stellen zu kurz gekommen sind. Und ich konnte verstehen, dass unsere Eltern uns alles gegeben haben, was sie hatten. Aber da gab es eben auch Defizite. Heute kann ich sie verstehen aus der Geschichte meiner Eltern heraus, weil sie eben auch nicht alles bekommen haben. Es gibt keine perfekten Eltern, die ihren Kindern alles geben können. Es gibt diese Defizite. Erst als ich mich mit meiner Geschichte auseinandergesetzt habe, hatte ich einen viel offeneren Blick für meine Geschwister und meine Eltern und konnte mich mit ihnen versöhnen. Also jetzt innerlich, wir haben in der Familie das nicht alles verhackstückt. Ich glaube, das ist auch nicht nötig. Aber man muss selber einen Punkt für sich finden. Jakob ist an den Punkt gekommen, an dem er alle Ausflüchte sein lassen muss und sagen, ich habe meinen Bruder um sein Leben betrogen. Ich bin schuld. Wenn er das nicht schafft, bleibt sein Leben an bestimmten Punkten im Stillstand. Da kann nichts weitergehen. Aber sich selber schonungslos zu begegnen, ist Kampf. Und so ringt Jakob um Wahrhaftigkeit. Und oft genug ist ein solcher Kampf auch gleichzeitig ein Kampf mit Gott, der mir ja mein Leben zugemutet hat, der mir die Ungerechtigkeit meines Lebens zugemutet hat. Warum bin ich, der Jüngere hätte Jakob fragen müssen können, der von vornherein die schlechteren Karten hatte. Wir kennen solche Warum-Fragen. Warum haben mich meine Eltern weniger geliebt und beachtet? Warum bin ich in meinem Leben so beschnitten worden? Warum hatten die anderen größere Chancen als ich? Warum konnte ich mich nicht richtig entfalten? Warum bin ich in meiner Seele verwundet worden, dass ich immer kämpfen muss um ein wenig Glück? Die Fragen könnten wir mühelos erweitern. Es gibt Punkte, wo wir Gott in unserem Leben nicht verstehen. Wir begegnen der dunklen Seite Gottes. Luther hat sie die verborgene Seite Gottes genannt, die uns nicht zugänglich ist. Wenn ich dieser Seite Gottes begegne, ist es ein Ring darum, das Vertrauen zu Gott nicht zu verlieren, an Gott zu bleiben und nicht wegzugehen. Jakob erfährt, unser Gott ist ein Gott, mit dem wir ringen dürfen, der keinen blinden Gehorsam von uns fordert, sondern der sich uns Menschen stellt. Jakob klammert sich förmlich an die Gestalt, die da mit ihm ringt und sagt, ich lasse dich nicht los, bevor du mich nicht segnest. Gott, ich ringe so lange mit dir, bis mir dieser Kampf, diese Dunkelheit, dieses Ringen mit meinem Schicksal, dieses Ringen um Wahrhaftigkeit zum Segen wird. Zu etwas, aus dem neues Leben entsteht. Diese durchkämpfte Nacht entlässt Jakob als einen Verwandelten. Gott hat ihn gesegnet. Er ist ein anderer geworden und Gott schenkt ihm einen neuen Namen. Er ist jetzt nicht mehr der Betrüger, sondern Israel, der Gotteskämpfer. Er kann sogar sagen, ich bin Gott von Angesicht zu Angesicht begegnet. Wo er seiner eigenen Wahrheit ins Gesicht sehen kann, kann er auch Gott ins Gesicht sehen. Das ist ein Geschenk. Und eines stimmt auch. Jakob geht verletzt aus dieser Nacht, aus diesem Kampf hervor. Ich glaube, dass die großen Kämpfe unseres Lebens Spuren in uns hinterlassen. Auch Spuren, die bleiben, die uns unsere Verwundbarkeit zeigen, unser unbedingtes Angewiesensein auf Gott. Sie machen uns demütig in einem guten Sinn. Er geht als ein anderer aus diesem Kampf hervor. Nun geht er als erster Esau entgegen, schickt nicht mehr seine Familie vor. Er stellt sich seinem Bruder. Jakob und Esau begegnen sich. Jakob zeigt mit seiner ganzen Körperhaltung, dass er sich verändert hat. Er wirft sich 7-mal auf die Erde. Er zeigt, Esau, ich gebe mich in deine Hand. Aber Esau läuft ihm entgegen und herzt ihn. Er fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Und beide weinen. Und in dieser Versöhnung geschieht noch etwas ganz anderes. Die Liebe Gottes strahlt darin auf. Jakob sagt zu Esau, ich sah dein Angesicht, als sehe ich Gottes Angesicht. Durch alles Ringen hindurch ist Jakob Gott so nahe gekommen wie noch nie in seinem Leben. So ist Gott. Durch alles hindurch segnet er unser Leben, auch wo wir es nicht vermuten. Amen. Und der Friede Gottes, der höchste